Zollcast, Boden, Umwelt, Klima.
Zollcast Folge 171, Kryoturbation. Manchmal, da geht's ja schneller als gedacht und die Tage werden dann im Jahr wieder kürzer, die Temperaturen fallen und es tritt irgendwann auch erster Frost auf. Wie ich euch kenne, steht ihr dann am Fenster und schaut so schön hinaus in die Natur. Ihr habt dann bestimmt auch so einen Gesichtsausdruck, den man sonst eigentlich nur von Clint Eastwood kennt. Und so blickt ihr in die Ferne und fragt euch grimmig, was tiefe Temperaturen wohl mit den Böden machen. Dann nimmt auch eure Sehnsucht zu, nämlich die Sehnsucht nach einer Lehrbuchfolge, die euch das zumindest ein Stück weit beantwortet. Für mich ist das Grund genug, mit euch heute mal über einen möglichen Prozess zu sprechen, der immer dann abläuft, wenn es besonders kalt ist, die Kryoturbation. Wir werden mal in Erfahrung bringen, was Kryoturbation eigentlich ist, wie Kryoturbation funktioniert und welche Rolle die zusammen mit anderen Prozessen in der Landschaftsformung spielt. Wie immer steigen wir aber mal grundlegend ein mit der Frage, was Kryoturbation eigentlich bedeutet. Bei der Kryoturbation handelt es sich um einen Prozess, in dem Böden durch Frost Tauzyklen durchmischt, verformt und relativ kleinräumig sortiert werden. Das Gefrieren allein genügt also nicht, sondern auf die wechselnden Frost- und Tauperioden kommt's an. Jetzt aber mal Frost- und Tauperioden hin oder her. Wie funktioniert denn diese Kryoturbation? Damit klar ist, warum Böden unter Frost so gründlich in Bewegung geraten, müssen wir mal einen kleinen Abstecher in die Physik machen. Beim Gefrieren dehnt sich Wasser um ca. 9% aus. Das klingt jetzt erstmal nach der Hauptursache aller Hebungen, das ist es aber nur in wassergesättigten Poren, in denen das Wasser beim Gefrieren nicht irgendwohin ausweichen kann. In Böden ist das aber nicht die Realität. In den meisten Böden resultiert die Hebekraft des Eises aus einem anderen Mechanismus, dem Wachstum von Eiskristallen im Boden zu sogenannten Eislinsen. Sobald also so eine Gefrierfront im Boden in ein feuchtes, feinkörniges Material weiterwandert, sinkt dann dort das Wasserpotenzial. Flüssiges Wasser strömt aus dem noch ungefrorenen Bereich des Bodens dann in Richtung der Kältefront und diese Kristalle wachsen immer mehr und induzieren dann an Hindernissen im Boden, wie zum Beispiel Steinen, einen sogenannten Kristallisationsdruck. Schon bei moderaten Minusgraden reicht dieser Druck, um ganze Bodenschichten anzuheben. Die Richtung der Linsen ist dabei auch kein Zufall. Die legen sich annähernd parallel zur Bodenoberfläche. Das hebt den Boden dann, entwässert seine unmittelbare Umgebung und erzeugt Risse und Hohlräume, die beim Tauprozess dann auch nicht vollständig wieder verschwinden. Je feinkörniger ein Boden ist, umso größer sind dann auch diese Effekte. An der Bodenoberfläche bildet sich dann gern ein sogenanntes Nadeleis. Das hebt Grashalme an und sprengt auch bestimmte Krusten. In größeren Bodentiefen wachsen dann massive Eislinsen, die die Oberbodenpakete heben wie so ein Wagenheber. So kann man sich das zumindest vorstellen. In grobkörnigen, sandig-kiesigen Schüttungen fehlt im ungesättigten Zustand die schnelle Wasserlieferung, deswegen gibt's dort kaum Frosthebung, weil sich eben solche großen Eislinsen gar nicht erst bilden können. Bei diesen Prozessen ist natürlich auch die zeitliche Komponente entscheidend. Wenn jetzt von außen so eine Abkühlung sehr schnell voranschreitet, dann friert das vorhandene Wasser ein, bevor es nennenswert nachgeliefert werden kann. Und dann bleibt's auch bei einer starren, klemmenden Vereisung und es bilden sich überhaupt gar keine Eislinsen aus, die dann solche Hebungseffekte haben. Unter gleichmäßigeren Kältewellen stellt sich dagegen der typische Wechsel aus Linsenwachstum, Hebung und Entwässerung ein. Das ist die eigentliche Antriebsmaschine der Kryoturbation. Aus diesen Vorgängen folgen einige Effekte, die ihr im Gelände auch direkt beobachten könnt. Steine wachsen sozusagen, heben sich nach oben, weil sich unter ihnen bevorzugt Eislamellen bilden, die sie dann Millimeter um Millimeter nach oben drücken. Oberböden bekommen durch zeitweilige Entwässerung und Schrumpfung eine feine, bröselige Struktur, die man als Frostgare bezeichnet. Bleibt das Wasser beim Tauprozess an der Bodenoberfläche stehen, dann zerstört eine sogenannte Übernässung die frisch entstandenen Aggregate und die oberste Bodenschicht wird zum schmierigen Risiko für Verschlemmung und eine Bodenerosion durch sogenanntes Fließen kann erfolgen. Bei der Gelegenheit möchte ich mal mit einem kleinen Missverständnis aufräumen, das mir persönlich schon oft begegnet ist. Die Kryoturbation wird nämlich oft in einen Topf geworfen und synonym verwendet mit dem Prozess der Solifluktion. Das sind aber zwei ganz unterschiedliche Prozesse, die zwar zeitlich und räumlich direkt nebeneinander vorkommen können, sich aber als grundlegende Prozesse deutlich voneinander unterscheiden. In einer anderen Folge des Soilcast werden wir mal detaillierter über die Solifluktion sprechen, deswegen an dieser Stelle nur in aller Kürze. Solifluktion ist die hangparallele Bewegung eines nassen Deckmaterials über gefrorenem Untergrund, also sozusagen ein Bodenfließen hangabwärts. Die Kryoturbation aber ist das Kneten des Bodens vor Ort. Da hebt er sich, wird gespannt, reißt, setzt sich wieder ab, hebt sich wieder und das Ganze viele Male hintereinander. Jetzt wissen wir also grundlegend, wie die Kryoturbation funktioniert und wir kennen auch den Unterschied zur Solifluktion. Was kommt denn jetzt aber eigentlich als Resultat aus dem Prozess der Kryoturbation heraus? Die Signaturen der Kryoturbation sind nicht nur punktuell, die können ganze Landschaften formen. Landschaften, die durch Frost und Schnee in Verbindung mit fließendem Wasser und Wind geformt werden, werden als sogenannte Periglaziallandschaften bezeichnet. Solche Landschaften finden sich vor allem in Tundrenregionen, wie sie in Sibirien, im Norden Kanadas oder zum Beispiel in Zentralasien vorkommen. In solchen Landschaften heben und senken sich Deckschichten zu niedrigen Buckeln, die in Mustern aus Polygonelementen stehen. Tufur nennt man diese humosen, mehrere Dezimeter mächtigen Pölsterchen. Wo Grundwasser dauerhaft nachgeliefert wird, wachsen längerfristig Eiskörper im Untergrund, bis sogenannte Palsen oder sogar Pingos entstehen. Das sind also kleine Hügel mit einem Eiskern, die sich über Jahrhunderte hinweg aufbauen können. Bei uns ist das eher so ein Blick aus der Ferne, aber die Prinzipien erklären auch die heimischen Details. Verwirkte Horizonte im Boden, dunkle Lappen aus Oberbodenmaterial in helleren Unterboden, abgerissene Tonhäutchen, Steinsohlen im Unterboden hier und Steinhäufungen nahe der Oberfläche dort. Die Kryoturbation wirkt aber selten allein. Die kommt in Wäldern, an Hängen, auf landwirtschaftlichen Flächen und in tonreichen Böden, meistens vergesellschaftet mit anderen Transportprozessen vor, denen wir uns mal separat widmen werden. Und natürlich wisst ihr, dass sich auch ein ganzer Bodentyp der internationalen Bodenklassifikation, der Kryosol, bilden kann. Das habe ich euch bereits in Folge 96 des Soilcast erklärt. Warum das für die Bodenkunde und für die Praxis wichtig ist, zeigt einfach ein Blick in unsere Standardlandschaften. In den Löss- und Lösslehmgürteln liegen periglaziale Deckschichten, die aus Flieserden und Frosterden über dem eigentlichen Substrat ruhen und oft mehrere Meter mächtig sind. Die sind schluffreich, fein strukturiert, aber durchmischt und stellenweise von Kryoturbation geprägt. Praktisch hilft uns unser Kryoturbationswissen auch an vielen Stellen. Das erklärt uns zum Beispiel nochmal, warum eine dauerhafte Bodenbedeckung wichtig ist. Außerdem verhindert dieses Wissen, dass wir verwirkte und durch Kryoturbation geprägte Bodenhorizonte für Störungen halten, obwohl sie eigentlich natürlich zur Geschichte des Bodens gehören. Hoffentlich hat sich das Wissen darum, was die Kryoturbation ist, wie sie funktioniert, welche landschaftsbildende Bedeutung sie hat und welche praktische Bedeutung sie für uns Menschen besitzt, nun in euer Hirn hineingeknetet. Bis sich durch mehrere Frost-Tau-Zyklen dieses neu erworbene Wissen auch in eure Wissenslandschaft eingeprägt hat, ist aber bestimmt schon eine neue Folge vom Soilcast in eurem Feed gelandet. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Der Soilcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soilcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.